Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend stellen wir Ihnen den neuesten Krimi der Alfterer Krimi-Autorin Anja Eichbaum vor. Dieses Gespräch hatten wir vor der Corona-Krise mit der Autorin schon aufgezeichnet. Heute wäre das so im Studio nicht mehr möglich. Schön, dass Sie auch heute trotz ungewöhnlicher Umstände wieder bei uns sind. Mein Name ist Bianca Jacobi. In dieser Stunde im Studio Merten geht es um den inzwischen dritten Krimi der Alfterer Autorin Anja Eichbaum. Unter dem Titel Inselaffäre lässt sie ihre Kommissare wieder bei verzwickten Mordfällen auf der Insel Norderney ermitteln. Mehr über die Hintergründe des über 400 Seiten starken Werkes und warum die Geschichte ausgerechnet auf Norderney spielt, erfahren Sie nun im Gespräch mit meinem Kollegen Otto Ganser. Das Gespräch wurde bereits vor einigen Wochen im Studio aufgezeichnet.
Hier im Studio Merten begrüße ich die Alfterer Autorin Anja Eichbaum. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Ganser. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Heute ist zufällig Ihr Hochzeitstag, Frau Eichbaum. Meinen herzlichsten Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, der wievielte. Ich komme ins Nachdenken.
Aber wir wollen ja auch darüber nicht sprechen. Wir wollen über Ihr neues Buch sprechen. Ein Krimi, der da oben im hohen Norden spielt. Sie haben ja viel mit Meer zu tun. Sie lieben das Meer, aber dazu kommen wir nachher. Ich möchte einfach mal so den roten Faden in Ihrem Leben aufgreifen. Da könnte man sagen, spät berufen. Alles ist bei Ihnen ein bisschen später. Das hat ja auch Vorteile, wie wir sicherlich dann gleich auch feststellen können. Was ist alles bei Ihnen spät, außer später Autorin?
Ja, also spät ist das Finden des Berufes, in dem ich dann auch länger geblieben bin. Also ich habe mehrere Stationen gemacht, auch an Ausbildungen. Ich habe eine Krankenpflegeausbildung. Ich habe ein halbes Germanistikstudium. Ich habe ein Semester Latein und Altgriechisch studiert. Also mich wirklich ja so in vielen Bereichen probiert und versucht, da etwas zu finden, was gut für mich passt. Habe natürlich viel in der Gastronomie nebenher gearbeitet. Und ich habe irgendwann gedacht, so wie kriegst du das alles gut zusammengepackt, was du in deinem Leben schon angefangen hast. Und habe dann relativ spät noch soziale Arbeit studiert. Tatsächlich so als Sozialarbeitsstudium. Heute ist das ja zusammengefasst. Damals gab es noch die Unterscheidung Sozialarbeit, Sozialpädagogik. Ich habe mich bewusst für soziale Arbeit dann entschieden. Und bin dann auch sehr schnell in der Kinder- und Jugendhilfe gelandet, wo ich jetzt auch schon 22 Jahre tätig bin.
Und das Schreiben, das hat Sie irgendwann gepackt. Wie war das denn?
Genau, also zu diesen späten Dingen kam dann noch hinzu, dass ich auch spät geheiratet habe, spät Mutter geworden bin. Und dann halt, dass viele meiner Stationen dann auch etwas später waren, also im Freundeskreis. Und das Schreiben hat mich aber immer begleitet. Also auch in Zeiten, wo dann Freundinnen vielleicht schon mit Kindererziehung beschäftigt waren und nicht mehr so mit ausgehen konnten. Das waren dann auch so Zeiten, wo die Freundeskreise vielleicht auch schrumpften und wo Schreiben bei mir so in den Vordergrund rückten, auch durch das Germanistikstudium natürlich. Und weil es im Grunde genommen auch von Kind an so eine Stärke war, ich war eine schlechte Schülerin, habe einen Zickzack-Schulweg hingelegt, der dem geschuldet war, dass ich in der Schule im Grunde genommen überhaupt nicht gesprochen habe. Und dann haben viele Lehrer mich sehr schnell in eine Ecke gedrückt und Schreiben war dann so das, wo ich aber zeigen konnte, da steckt wohl doch mehr. Und das war so der rote Faden in meinem Leben, der mich begleitet hat. Und als ich dann wegen der Kinder in die Teilzeit umgestiegen bin, da kam das Schreiben, bekam das nochmal eine neue Bedeutung. Und ich habe mir dann einen Schreibkurs in Bonn gesucht, um dann auch mal auszuprobieren, wie ist das denn, wenn ich das, was ich so schreiberisch produziere, auch mal anderen Menschen vorstelle. Und das war dann tatsächlich so ein Erfolg, dass ich mich gewagt habe, ein ganzes Buch zu schreiben, einen Krimi zu schreiben, damals den Inselcocktail, der wirklich aus dem Schreibkurs heraus entstanden ist, aus einer Idee zu einem Kürzestkrimi, was wir als Schreibaufgabe bekommen hatten, ist dann halt innerhalb von 3 Monaten der Inselcocktail entstanden. Und ich hatte tatsächlich Glück, ich habe sofort einen Verlag gefunden, hatte auch mehrere Verlage, die interessiert waren. Also etwas, was man vorher immer gesagt hatte, ein Ding der Unmöglichkeit, hörte man immer so. Aber es hat geklappt.
Das ist jetzt der dritte Krimi.
Das stimmt.
Den Sie auf dem Umweg einmal Ostsee, einmal Nordsee gemacht haben. Es hat aber immer mit dem Meer zu tun. Das Meer ist etwas ganz Besonderes für Sie. Sie haben einen besonderen Bezug, weil Sie lieben das Meer auch. Urlaubsmäßig sind Sie oft dort, ne?
Absolut. Wie viele Rheinländer im Übrigen, ne? Also viele Rheinländer sind gerade oben in Ostfriesland oft zu Gast, oft zu Besuch. Das liegt natürlich auch daran, Norderney oder die ostfriesischen Inseln sind im Grunde genommen außer Holland die nächste Ecke, wo man ans Meer kommt, ne? So, und das ist eine kurze Strecke zum Fahren, so dass man halt tatsächlich auch mal verlängertes Wochenende auf die Insel kann. Ich habe als Kind Ostfriesland schon lieben gelernt, war dann aber ganz, ganz lange Jahre nicht mehr da, weil ich dann auch viel nach Holland gefahren bin, wie das so üblich war, die üblichen Ecken in Holland. Und bin eigentlich erst, als die Kinder klein waren, dann wieder nach Ostfriesland gekommen. Und dann war es eine ganz große Liebe, als ich dann Norderney für mich entdeckte. Das war Liebe auf den ersten Blick im Grunde genommen, weil die Insel so vielseitig ist und so vieles bietet, sowohl für die Kinder, für Familien, für Singles, für Leute, die Party wollen, für Leute, die Erholung suchen, für Naturliebhaber. Also im Grunde genommen, jeder findet da sein Glück.
Und immer ist es ein Krimi geworden und alle dann oben am Meer. Warum ausgerechnet Krimis?
Krimis sind ein sehr beliebtes Genre und ich finde, in einen Krimi kann man alles reinpacken. Also ich spiele gerne mit den Charakteren, die psychologischen Aspekte an meiner Geschichte, die vertiefe ich gerne. Wobei ich sagen muss, ich schreibe ja so Cozy Crime, also diese Krimis, die halt nicht sehr blutrünstig sind, die nicht thrillermäßig aufgebaut sind, sondern die auch viele Nebengeschichten erzählen. Also meine Geschichten sind immer ein großes Potpourri aus gesammelten Geschichten der verschiedenen Charaktere. Es geht nie nur um die Krimi-Geschichte, sondern auch immer hier in der Inselaffäre, wie der Name ja auch schon sagt, auch immer um ein bisschen Love Affair. Um eine Hochzeit, passt ja heute zu meinem Hochzeitstag. Ja. Also es geht um eine Rheinländerin, die oben auf Norderney heiratet. Das ist ja sehr beliebt. Es gibt da einen Badekarren, einen historischen Badekarren, wie er auch vorne auf dem Cover drauf ist, der als Standesamt fungiert. Und ja, sowas packe ich dann in meinen Krimi mit rein. Und das läuft dann im Grunde genommen als Parallelstrang dann nebenher.
Sie haben ja eben schon den Titel des Buches genannt, Inselaffäre. Und darüber sprechen wir gleich dann nach der Musik ganz konkret mit Anja Eichbaum aus Alfter. Frau Eichbaum, Ihr neuester Krimi, wir haben es eben ja kurz erwähnt, Inselaffäre, erschienen im Gmeiner Verlag. Das ist Ihr drittes Werk. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Ich weiß, Sie haben so fast im Jahrestakt Bücher geschrieben, aber haben Sie dafür so über ein Jahr gebraucht oder sogar weniger?
Nein, also ich brauche in der Regel weniger. Also es pendelt sich darauf ein, auf eine Netto-Schreibzeit von 3 bis 4 Monaten für ein Buch. Ich brauche dazwischen auch Pausen und da gibt es natürlich auch, wenn ein Buch draußen ist, dann ist es zwar fertig, aber dann geht es ja auch an den Verlag und kommt mehrfach wieder zurück. Wenn es aus dem Lektorat kommt, braucht dann halt einfach bis so etwas fertig ist und dann gönne ich mir dann dazwischen auch mal Zeiten, in denen ich jetzt nicht an einem neuen Werk schreibe. Wenn ich dann loslege, das hat eine Plotterphase, damit starte ich, dass ich so einen ungefähren Rahmen für die Geschichte habe, einen Leitfaden, an dem ich mich entlanghangle. Aber ich bin eine Discovery Writerin, das heißt, ich schreibe auch ganz viel nach dem Bauchgefühl, nach Tagesverfassung, nach aktuellen Eindrücken. Wenn ich auf der Heimfahrt von der Arbeit einen Regenbogen sehe, dann ist der Regenbogen anschließend an demselben Abend auch in dem Kapitel, das ich schreibe. Also so muss man sich das halt vorstellen. Und wenn ich einmal angefangen habe, am Anfang plätschert das so auf den ersten 50 Seiten ein bisschen vor sich hin, aber nach Seite 50 geht es dann wirklich weiter und dann muss ich auch jeden Tag schreiben, weil sonst wird es für mich auch anstrengend, die Fäden im Kopf dann gut zu behalten und dann will die Geschichte auch raus und dann brauche ich so ungefähr 3 bis 4 Monate, bis es dann fertig ist.
Eben vor der Musik sagten Sie, dass Sie ja nicht so sehr blutrünstig schreiben. Hat das auch etwas mit Ihrem Beruf im sozialen Bereich zu tun, dass Sie auch den sozialen Aspekt oder einfach die extreme Gewalt nicht so darstellen möchten, dass sie abstoßend wirken könnte?
Ja, also das hat sicherlich damit zu tun. Also ich finde, es gibt sehr, sehr viel Grausames sowieso in der Welt. Also ich merke, dass ich empfindlicher geworden bin, sowas auch zu lesen. Ich kann das nicht sehr gut aushalten, wenn es zu extrem ist. Ich war immer schon ein großer Fan von Krimi-Geschichten, so gerade aus dem englischsprachigen Raum, wo es darum ging, mitzurätseln, wer könnte es denn nun gewesen sein. Mir ist schon klar, ne, dass das oft auch als seichte Unterhaltung betitelt wird, aber ich glaube trotzdem, dass man da viel reinpacken kann und ein Publikum erreichen kann, auch mit Dingen, die man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt in einem Krimi erwartet. Also durchaus auch ein wenig gesellschaftskritische Themen, ein wenig psychologische Hintergründe, ein wenig Verständnis auch für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das ist ja auch ganz wichtig, immer rauszuarbeiten, warum denn ein Täter, eine Täterin diese Tat überhaupt vollbracht hat. Was spielten da für Motive eine Rolle? Und das finde ich total spannend, dahin zu gucken. Wie kann das denn passieren, dass ein Mensch zum Täter, zur Täterin wird?
Das Buch hat ja über 470 Seiten. Das ist ja ganz schön dick, wenn man das auch in der Hand hält. Da kann man sich das vorstellen. Das ist doch eine gewaltige Arbeit. Aber Sie haben es ja schon erzählt, wie Sie schreiben und wie Sie das dann hinkriegen, doch in relativ kurzer Zeit. Aber neben Ihrem Beruf, Sie sagten es ja, ist das doch alles ein bisschen Beruf und Familie, müssen Sie unter einen Hut kriegen, ne?
Das muss ich unter einen Hut kriegen und dafür bedarf es einer hohen Disziplin. Das ist nicht immer einfach. Eigentlich ist es mit jedem Buch auch mehr geworden, was dann halt ja natürlich so an Beiwerk dann noch dazu kommt. Also die Lesungen werden mehr, die Gespräche, Konditionen vereinbaren für diese Lesungen, überhaupt Anfahrten zu Lesungen. Das ist alles wird natürlich mehr, umso größer der Bekanntheitsgrad ist. Das ist ein wunderschöner Effekt, den ich mir natürlich auch gewünscht habe. Aber die Belastungen, die sind da und man muss halt gut damit haushalten. Ich habe ein fast ideales Umfeld, das mich unterstützt, sowohl die Familie, vom Kaffeekochen angefangen. Aber natürlich, ich habe auch zwei Pubertiere. Ne? Da muss man auch, wer Pubertiere hat, der weiß, was das bedeutet. Ne? Das ist auch nicht immer einfach. Und das gehört auch dazu, dass man auch als Gegenüber in dieser Zeit fungiert und auch die Nerven behält in der Hinsicht. Ich habe eine Teilzeitstelle, aber eine Leitungsstelle in der Kinder- und Jugendhilfe. Also auch ein Bereich, wo man nicht einfach Akten bearbeitet, kann auch schwierig sein. Ich will das gar nicht irgendwie jetzt bestimmte Berufsgruppen hier so gegeneinander aufwerten. Aber ich arbeite schon in einem Bereich, wo viel Tagesaktuelles passiert, wo man sehr gewappnet sein muss, wo man sehr präsent sein muss, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Familien, die wir betreuen in der Kinder- und Jugendhilfe. Aber auch da habe ich einen guten Arbeitgeber, der mir mit dieser Gewährung der Teilzeit einfach auch die Möglichkeit gibt, das Autorenleben, diesen Traum trotzdem zu leben.
Wenn Sie schreiben, schreiben Sie dann ein ganzes Kapitel am Stück oder Seite für Seite? Wie sieht das denn bei Ihnen aus?
Ich schreibe kapitelweise. Wenn ich ein Kapitel loslege, dann schreibe ich das an dem Tag auch zu Ende und es werden selten zwei Kapitel. Es gibt so Phasen in der Endstrecke. Also wenn ich weiß, so jetzt heute könnte ich fertig werden, das ist mir jetzt mit Band 4 so passiert, den ich gerade fertiggestellt habe, der dann im Frühjahr 21 kommen wird, da habe ich dann am letzten Tag auch 20 Seiten am Stück runtergeschrieben, weil da musste die Geschichte einfach raus.
Heute Abend ist bei mir Anja Eichbaum aus Alfter, Krimi-Autorin, und wir sprechen über ihr neuestes Buch Inselaffäre, herausgegeben vom Gemeiner Verlag. Eben haben Sie ja auch schon so ein bisschen erzählt davon, wie Sie das angehen mit Schreiben, wie ein Buch dann bei Ihnen entsteht. Das macht ja jeder Autor völlig anders. Aber die Geschichten, die Sie da entwickeln, damit können Sie etwas zu erzählen. Das ist ja manchmal auch sehr verworren. Wenn man Ihre Schreibweise kennt, dann geht es manchmal auch ein bisschen hin und her. Da passiert was ganz Schlimmes Und dann gibt es auch wieder schöne, wir haben es ja eben schon erwähnt, eine Hochzeit spielt da eine Rolle, aber auch andere schlimme Dinge. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen das erzählen, um unsere Hörerinnen und Hörer neugierig zu machen auf diesen aktuellen Krimi von Ihnen.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass es bei mir, wie ich eben schon sagte, dieser Begriff Potpourri, der trifft es, glaube ich, so ganz gut. Das ist nicht eine Geschichte, die ich erzähle, sondern mehrere. Und das hängt sicherlich damit zusammen, was ich gerne lese. Ich lese selber gerne Romane, Geschichten, die so eine Vielfalt an Themen bieten. Und ich finde, es eignet sich ja auch hervorragend, um verschiedene Fährten auszulegen, um so mit den Strängen zu spielen, wenn die dann halt sich ineinander verweben und dann halt, was trägt da zur Kriminalgeschichte bei? Oder ist das vielleicht irgendwas, eine ganz kalte Spur, die ich aber gelegt habe? Aus meiner Sicht macht das Bücher spannend, aber mir ist schon klar, ne, es gibt auch sehr unterschiedliche Geschmäcker, ne, so auf die so Bücher treffen. Aber das ist so meine Art des Erzählens und die Rückmeldungen, die ich bekomme, geben mir da aber auch ein Stück weit recht, dass viele Leute das genau an meinen Büchern lieben, dass es halt nicht nur der Krimi ist, sondern ein tiefer Tauchen, gerade in Persönlichkeitsstrukturen, dass ich die Protagonisten sehr ausarbeite, dass die alle einen Hintergrund haben und nicht nur so eine Oberfläche darstellen. Oft sind es gar nicht so die äußerlichen Merkmale, die ich so herausstelle, sondern die inneren, was dazu führt, dass sich viele Menschen auch mit dem Protagonisten eher identifizieren können oder eine eigene Vorstellung davon entwickeln, wie denn diese Protagonisten aussehen könnten. Ich gebe da gar nicht so viel vor. Und das ist so ganz spannend auf Lesungen zum Beispiel, wenn dann die Zuhörer dann zurückmelden, was sie für ein Bild meiner Protagonisten entwickelt haben. Das mag ich einfach gerne, damit auch zu spielen.
Ja, ich glaube, Lesungen ist etwas ganz Wichtiges, um ein Feedback zu bekommen dazu, was sie schreiben und wie sie schreiben. Sind da auch Anregungen von Menschen dabei, die bei ihrer Lesung sind, Anregungen, die sie bekommen, dass sie vielleicht sagen, ich hätte diese Geschichte aber völlig anders geschrieben oder anders gedacht oder anders entwickelt? Haben Sie das auch schon mal so erlebt?
Nein, also in der Art nicht, nein. Aber jede Begegnung mit Menschen ist für mich ein Fundus, kann ein Anlass sein, daraus wieder etwas zu entwickeln. Ich nehme nie Menschen eins zu eins und übertrage sie in meine Bücher, aber es kann eine Geste sein, ein Gesichtsausdruck, eine Haarfarbe, ein Kleidungsstück, was bei mir etwas entwickelt oder ein Satz, der geäußert wird, der dann aufploppt und den ich dann in einen anderen Kontext setze. Es können auch ganz andere Sachen sein, die dann halt wieder Einfluss finden. Skurril formulierte Todesanzeigen oder Berichte über Geschehnisse, die ich dann halt weiterspinne und wo ich denke, wie kann das denn sein? Also dieser Todesfall, der erste Todesfall in der Inselaffäre ist so etwas, was ich tatsächlich aus einem Zeitungsartikel hatte, was ich dann halt einfach für mich in den Kontext Norderney gesetzt habe und dann natürlich vollkommen anders weitergesponnen habe. Eine zweite Geschichte, ein zweiter Strang in diesem Buch ist ja halt auch ein Fotoshooting von Cosplayern, von Mangas. Das ist ja eine Szene von jungen Menschen, die aus den Manga-Comics, japanische Comic-Art, sich überall in Deutschland treffen, zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse, vor allen Dingen aber in Düsseldorf beim Japantag. Und da bin ich vor Jahren mal durch Zufall drauf gestoßen. Also ich bin nach Düsseldorf gefahren, wusste gar nicht, dass es das da gibt und war dann sehr überrascht und sehr fasziniert von diesem bunten Treiben, das da herrscht. Und diese Mangas aus Düsseldorf haben dann quasi ihren Weg in mein Buch gefunden, obwohl es auf Norderney spielt. Aber ich brauchte halt eine Partystimmung und da dachte ich, Karneval ist mir jetzt so platt. Natürlich findet auch so ein Stück Karneval-Party immer auf Norderney statt. Es ist ja auch eine Partyinsel. Aber ich wollte was Neues setzen und da kamen mir die Mangas gerade recht.
Ja, die Charaktere, die Sie da jeweils beschreiben, die sind so konkret dargestellt, dass man sich die genau vorstellen kann. Das ist ja auch die Kunst. Anhand von, Sie haben das Beispiel schon genannt, anhand von Haarfarbe oder sonstigen Merkmalen, beschreiben Sie dann Menschen, die man sich dann wirklich so vorstellen kann, wie sie hätten sein können.
Ja, aber ich glaube, weil ich wirklich wenig äußerliche Merkmale setze, natürlich gibt es immer welche und dann ploppt bei den Lesern ploppt irgendwas auf. Die haben dann eine Vorstellung, aber ich glaube, das intensive Vorstellen passiert eher durch die inneren, durch die Beschreibung der inneren Vorgänge, also der Motive, der Handlungen. Ich glaube, da überprüfen die Leser, kenne ich das, habe ich das selber erlebt, kenne ich jemanden, der so tickt, und dann macht man aus einer braunen Haarfarbe, fängt man dann an, sich da jemanden vorzustellen, den man vielleicht auch im realen Leben kennt. Deswegen fragen die Leute auch immer, hast du den oder den genommen? Oder wie ist das denn? Gibt es da eine reale Vorlage für? Aber das ist gar nicht so, bis auf wenige Ausnahmen. Diese Friseurin, die hat ja tatsächlich so eine Anlehnung an eine Alfterer oder Bornheimer Friseurin. Aber in der Regel muss man das gar nicht machen, weil die Leute kriegen diese Bilder sowieso in den Kopf aus ihren eigenen Vorstellungen, aus ihrem eigenen Bekanntenkreis.
Aber ich könnte mir vorstellen, für Leser, die das hier in unserer Region in Alfter oder Bornheim lesen, ist das ja dann auch ganz nett, wenn man da eine Person dann wiedererkennt, die hier existiert.
Ja, also die existiert natürlich nicht in Reinform, ne? Das kann ich auch gar nicht. Ich habe da auch eine Person gewählt, die ich jetzt auch gar nicht so nahe kenne, dass mir hätte passieren können, dass sich das komplett überschneidet. Aber das macht natürlich einen Reiz aus zu wissen, da gibt es eine Friseurin, die heißt Daniela, und da gibt es schon eine gewisse Ähnlichkeit, und die fährt auch gerne nach Norderney. Diese Daniela hier in Bornheim, die freut sich auch, dass sie darüber so ein bisschen Ruhm abbekommt und im neuen Buch heiratet.
Ja. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf die nächste Musik und dann kommen wir schon in die letzte Runde mit Anja Eichbaum. Anja Eichbaum hat in unseren ersten Gesprächsrunden schon vieles darüber erzählt, über Inselaffäre, ihren neuen Krimi. Und da ergibt sich natürlich auch, wenn man diesen Krimi liest, aber auch, das gilt auch für die vorigen Werke von Ihnen, da erkennt man auch auf Norderney zum Beispiel die Stätten, wo einiges spielt, also zum Beispiel Cafés oder Restaurants, einiges ist da genau benannt, was auch wirklich existiert. Einige Orte, das mussten Sie aber abstimmen mit den entsprechenden Stellen, Cafés oder was auch immer.
Genau, das spricht man ab und holt sich die Erlaubnis ein, was in der Regel aber kein Problem ist. Also gerade wenn man halt schon ein, zwei Bücher geschrieben hat und da im Grunde genommen auch schon eine gewisse Qualität vorweisen kann, dann stößt das eigentlich auch auf große Freude, wenn man jemanden anschreibt und fragt, ob man den Namen nennen darf. Für die Leser hat das einen tollen Effekt, weil dieser Wiedererkennungswert so groß ist. Viele sagen dann, ich gehe in Gedanken dann mit die Wege von Ort zu Ort. Wichtig ist immer, dass man es nicht übertreibt, dass man jetzt nicht, ne, der gelbe Briefkasten hier führt zur roten Telefonzelle da. Also so, man muss das mit Augenmaß betreiben, aber so wirklich einen konkreten Anlaufpunkt zu benennen, das ist für viele schon nett. Ich habe das jetzt in der Inselaffäre auch so gemacht, dass es auch ein bisschen breiter gefächert ist, welche Lokale ich meine Protagonisten aufsuchen lasse. Norderney ist ja auch eine Insel der Gegensätze und da gibt es auch Fraktionen, die gehen in die Lokalität, aber nicht in die andere und umgekehrt. Und meine Protagonisten gehen jetzt sowohl in die eine als auch in die andere. Und ich hoffe, ich habe diesmal alle damit glücklich gemacht oder alle abgedeckt, die sich da wiederfinden können. Und so soll es ja auch sein. Also Norderney hat für jeden was, so habe ich eben schon angefangen, das ist so. Ne, jeder findet da die Kneipe, das Café, die Natur, den Ort zum Zurückziehen, den er braucht. Und ich finde, da muss man gar nicht so dogmatisch unterwegs sein und sagen, da, wo du hingehst, das geht ja gar nicht, sondern ist ja gut, dass nicht alle zum selben Ort streben.
Ja, und für die Leute, die Ihre Bücher lesen oder zum Beispiel jetzt die Inselaffäre, Ihr neuestes Werk, die können dann tatsächlich vieles wiedererkennen. Das wäre dann die Lektüre wahrscheinlich für einen Norderney-Urlaub.
Das machen auch viele so. Ich bekomme viele Leserzuschriften, weil die Leute auch wissen, dass ich mich darüber sehr freue, wenn Fotos gepostet werden, wenn die Bücher auf Norderney gelesen werden, aber auch woanders. Also es ist auch immer witzig, ne? Wenn dann ein Foto von Mallorca kommt mit meinem Buch oder aus Ägypten oder weiß ich nicht wo. Das ist für einen Autor sehr interessant zu sehen, ne? wie es mitverreisen darf. Aber das passiert dann oft, dass mir Leser und Leserinnen ein Foto zuschicken, das ich dann wiederum auf meinen Accounts, Facebook oder Instagram posten kann. Und das ist immer so eine nette Geschichte und das ist Autorenglück, zu sehen, wie das Buch tatsächlich an dem Ort, an dem es ja teilweise auch entstanden ist. Ich schreibe ja Teile des Buches auch immer auf Norderney. Dass es da gelesen wird, das ist für mich schon großartig, ja.
Wenn man auf Ihr Buch schaut, auf die Umschlagseite, da sieht man erstmal Sand und einen schönen Hintergrund mit Himmel und Wolken. Aber da sind so seltsame Fuhrwerke. Das müssen Sie etwas beschreiben.
Genau, das sind historische Badekarren, von denen es noch einige auf der Insel gibt. Und diese historischen Badekarren, die dienten früher dazu, dass Männlein und Weiblein getrennt voneinander ins Meer hineingezogen wurden, um von den Blicken des jeweils anderen Geschlechts so züchtig wie möglich irgendwie ins Wasser zu gelangen. Norderney war ja einer der allerersten Badeorte in Deutschland. Ja, das ist sehr spannend und diese historische Geschichte dieser Badeorte, es gibt ein Bademuseum auf Norderney, da lohnt sich der Besuch auf jeden Fall, weil das einfach auch fantastisch ist, so zu sehen, wie sich das entwickelt hat, so ein Badeort. Diese Badekarren, die sind natürlich ein beliebtes Fotomotiv, aber einer am Weststrand ist auch Standesamt und der wird wirklich auch genutzt und hochfrequentiert. Steht von, ich glaube, von Mai bis in den Oktober hinein am Strand und das ist ein beliebter Ort, ganz klar.
Ja, zum Schluss möchte ich noch etwas mit Ihnen kurz besprechen, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, das macht nicht jede Autorin oder Autor. Eine Danksagung, eine sehr ausführliche am Schluss Ihres Buches. Damit möchten Sie auch was bezwecken mit dieser Danksagung in diesem Werk?
Absolut. Also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich schreiben darf, schreiben kann. Also dass ich auch die Gelegenheit bekomme zu schreiben, dass die Familie das mitmacht, dass mein Arbeitgeber die Teilzeit gewährt, dass mich Freunde unterstützen, dass ich ein großartiges Multiplikatorensystem um mich herum habe, die Friseurin, die jedem Kunden erzählt, dass es ein Buch von mir gibt, Nachbarn und Verwandte und Freunde, die durch die Weltgeschichte rennen in Alfter. Die sind stolz darauf, dass ich eine Alfterer Autorin bin in meinem Heimatort Erpel, 30 Kilometer südlich. Die sind ganz stolz, dass das Schmitze Anja, das Bürgermeisterstöchter schon von früher auch schrieb, ne, so. Und da komme ich hin und zu Lesungen, die jetzt leider in Alfter-Gielsdorf und in Erpel jetzt verschoben werden mussten aufgrund der aktuellen Lage. Aber das sind nette Sachen, wenn ich da zum Teil vor 100 Menschen lesen darf, die kommen, weil sie mich auch privat kennen. Und ich finde es wichtig, auch einfach mal Danke zu sagen und nicht einfach so selbstverständlich anzunehmen, dass einem das alles zusteht, weil das ist ja nicht so.
Das lasse ich so als Schlusswort stehen. Bei mir war heute Abend Anja Eichbaum aus Alfter Krimi-Autorin. Sie hat den Krimi Inselaffäre vorgestellt. Wir haben viel daraus erfahren. Das Buch ist im Gemeiner Verlag erschienen und überall zu bekommen. Ich danke Ihnen, Frau Eichbaum, für den Besuch hier bei uns im Studio Merten. Wünsche Ihnen beim Schreiben weiterhin viel Freude und Erfolg, dass wir dann demnächst das vierte Buch vorstellen können.
Vielen Dank, Herr Ganser. Ich komme gerne wieder.
Und ich sage mit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.
Weitere Hinweise zum Studiogespräch finden Sie auch auf unserer Homepage studiomerten.de. Dort können Sie alles in Ruhe noch einmal nachlesen. Das war es mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser und ich habe Sie heute durch diese Stunde begleitet. Mein Name ist Bianca Jacobi. Dies war unsere vorerst letzte Sendung. Nach der Corona-Krise sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Auf unserer Homepage studiomerten.de oder eventuell auch in der lokalen Presse erfahren Sie, wann es bei uns wieder weitergeht. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Bleiben Sie vor allem gesund und ich sage danke fürs Zuhören.
Unsere Studiomärkten-Hotline
022 27 46 76
und im Internet studiomerten.de.
E-Mail
bürgerradio@radiobonn.de.